Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner. Der EU-Pressefreiheitscheck. Heute aus Italien.
Berlusconi può quindi tranquillamente acquistare, come dimostrato nell'ultima inchiesta di Report, 6 km di spiagge caraibiche e pagare per costruirci 100 villette e 2 megalberghi. Ma Antigua e Barbuda, l'isola in cui Berlusconi ha fatto tirar su il suo villaggio vacanze, non è un posto qualsiasi. È uno stato inserito dall'OCSE nella blacklist per la mancata lotta al riciclaggio. È un paradiso fiscale, oltre che della natura, in cui nessuno chiederà mai nulla dei soldi che ci finiscono. A chi esattamente Berlusconi ha dato i soldi per costruire?
Einer der Steuersünden von Silvio Berlusconi, vor Jahren aufgedeckt vom Investigativmagazin Report des italienischen TV-Programms Rai 3. Von vielen Medien damals aufgegriffen. Hier war es in der Quelle von Bonsai TV. Also, ja, Daniel lacht. Daniel Buß ist wieder mit im Studio. Wir berichten aus Italien, obwohl wir schon in Potsdam gelandet sind, gemeinsam im EU-Pressefreiheitscheck Teil 5. Die letzte Station. Wie geht's dir?
Der Körper hat sich seinen Schlaf wiedergeholt in den letzten 2 Tagen.
Ja, wir wollen aber kein Mitleid. Wir wollen nur sagen, dass das doch anstrengender war, als man dachte. Statt der 6.000 Kilometer waren es dann letzten Endes 7.500. Wir haben Polen, wir haben Ungarn, Bulgarien, Griechenland passiert, sind dann bis Patras gefahren. Das war sozusagen unhörbar der letzte Punkt im Medienmagazin von vor einer Woche. Sie hören die Ausgabe vom 5. August 2017. Wir schließen heute tatsächlich den Deckel über Italien, Platz 52 in der Reporter ohne Grenzen Pressefreiheitsliste. Wen haben wir interviewt, Daniel?
Wir waren bei einer Kollegin erstmal in Reggio Calabria, in der Stiefelspitze letztlich, eine Mafia-Berichterstatterin, und in Rom haben wir eben von dem besagten Magazin Report die Gründerin des Magazins getroffen, die sich viel mit Gerichtsprozessen beschäftigen musste.
Und dann waren wir noch bei den Kollegen von der ARD, bei Jan-Christoph Kitzland, erzählt, wie er unter Platz 52 arbeitet. Und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Dieser EU-Pressefreiheitscheck ist eine Koproduktion mit dem Norddeutschen Rundfunk, mit dem ZAP-Medienmagazin. Das erwähne ich deswegen an dieser Stelle, weil dadurch konnten wir uns auch die Reisekosten teilen und das Auto war besonders preiswert. Also das heißt, wir hatten irgendwie 11 Tankfüllungen und damit sind wir also knapp einmal im Kreis umhergefahren. Allerdings, wir mussten einmal wirklich unterbrechen und das war genau an der Stelle Griechenland-Italien, die Überfahrt. Das waren 400 Kilometer. Ich war ziemlich erstaunt, dass so viel Wasser zwischen Griechenland und Italien ist, obwohl das so dünn aussieht auf der Landkarte. Und als wir dann tatsächlich am Zipfel unten, am südlichen Zipfel angekommen sind, du hattest die Kollegin, ja mehr oder weniger entdeckt, Alicia Candito, ne? Die in Kalabrien sozusagen da recherchiert bei der Mafia.
Ja, das war letztlich ein Tipp einer Kollegin, einer italienischen. Also unsere Gesprächspartnerin hat längere Zeit im Nahen Osten gelebt, ist dann in Norditalien aktiv gewesen und lebt inzwischen im Süden. Und wir sind diese Fußsohle, wenn man das so sagen möchte, bei dem Stiefel letztlich einmal abgefahren. Da fand ich schon interessant, das sind ja 6 Stunden Autofahrt. Also dieses Italien ist doch ziemlich groß, wenn man das so erfährt, also tatsächlich im Wortsinne.
Im Wortsinn, genau. Und es war nicht ganz klar, ob wir sie interviewen können, weil sie ist natürlich scheu, also was fremde Menschen anbelangt, weil sie immer Angst haben muss, eigentlich attackiert zu werden von der Mafia. Aber es hat dann doch geklappt und sie stellt sich selbst vor.
I'm Alessia Candito, I'm a journalist.
Ich bin Alessia Candito. Ich arbeite in Reggio Calabria. Das ist eine der Städte in Italien, wo die Mafia sehr stark ist. Nach der Meinung vieler Menschen ist dies die Hauptstadt der Kalabrien-Mafia. Hier gibt es die stärkste Mafia-Familie. Nicht nur auf den Straßen, sondern auch in der Wirtschaft und in der Politik vielleicht.
In economics, in business and and politics maybe.
When Mafia is not only on classical crimes, let's say.
Die Mafia begeht nicht nur klassische Verbrechen, sagen wir Drogen und Menschenhandel. Wie wirkt sich die Anwesenheit der Mafia auf die einzelnen Felder des Journalismus aus? Ist sie eine Gefahr für alle, die berichten?
So is there a danger for everybody who's reporting about everything?
Yes, sir, and no. When you talk about
ja und nein. Wenn man über traditionelle Verbrechen wie Mord und die Haft schreibt, ist es nicht so schwer. Das gehört zu den Spielregeln. Die Mafia-Leute wissen, wenn einer ihrer Killer oder Politiker verhaftet wird, wird deren Name in deiner Zeitung erscheinen. Es wird erst zum Problem, wenn man darüber hinaus recherchiert und etwas herausfindet, das nicht Teil der üblichen Berichterstattung ist. Ihre geschäftlichen oder politischen Affären, etwas, das neu ist, das ist ziemlich gefährlich.
That is quite dangerous.
Let's take an example, the Expo in Milan.
Nehmen wir ein Beispiel, die Expo in Mailand. Wie beeinflusste die Mafia die Expo, die Journalisten, die über die Expo schrieben?
Journalists writing regional about the Expo.
We have a lot of traces on the presence of Mafia in Expo.
Es finden sich eine Menge Spuren von Mafia-Leuten bei der Expo und wie die Expo-Struktur aufgebaut ist. Meiner Auffassung nach ist die Expo eines der größten Geschäfte der Mafia hier in Italien gewesen, denn es war ein großartiger Ort für die Verwendung von Schwarzgeld.
It was a great occasion to use money, black money. Expo was one of
die Expo war eine der größten Propagandaschauen der vergangenen Regierung. Sie verkauften die Expo als einen großen Sieg und viele Journalisten übernahmen das einfach. Aber es gab auch die schlimmen Journalisten, die über die Expo als Mafia-Messe schrieben. Ich habe ein Buch über die Expo geschrieben und die Mafia in der Expo. Ja, es ist gefährlich, aber die Bedrohungen sind nicht so direkt zu spüren.
The threats, it's not so direct.
Talking about press freedom and your work. Is Mafia or is Mafia not?
Sprechen wir über Pressefreiheit und Ihre Arbeit. Ist die Mafia konkret eine Bedrohung für Ihre journalistische Arbeit oder nicht?
In the south, where the Mafia family are strongest and are more visible.
Im Süden, wo die Mafia-Familie stärker ist, sichtbarer ist, auch auf den Straßen, ist es schwieriger, über die Mafia zu sprechen, weil du fühlst quasi die Nähe der Mafia-Familie bei jedem noch so kleinen Geschäft. Und wenn du darüber schreibst, kannst du Probleme haben. Im Norden ist die Situation ziemlich schwierig. Viele Kollegen schreiben unter Personenschutz.
We have a lot of colleagues that live under protection for what they write.
Do you think you are personally?
Glauben Sie, dass Sie persönlich bedroht sind, physisch, dass Sie Angst haben sollten?
Ich wurde vor etwa 2 Jahren ernsthaft bedroht.
Aber es ist ein aktuelles Problem, nicht nur eins in der Vergangenheit.
Es ist real, ein konkretes, aktuelles Problem.
Wächst die Bedrohung im Allgemeinen oder schrumpft sie?
It depends. On you.
Es hängt davon ab, ob man so weiterarbeitet wie gewohnt.
Reporter ohne Grenzen mit ihrem Pressefreiheitsindex weltweit haben gerade Italien weiter vorn platziert. Italien hat sich verbessert.
Nearer to the top, so Italy had improved.
Yeah. Near to the top, no.
Ja, Italien ist aufgerückt, hat sich verbessert. Aber das ist hier wirklich keine fantastische Region der Pressefreiheit in Italien.
Glauben Sie dennoch, dass es korrekt ist, dass sich Italien verbessert hat?
Nein, denn in Italien haben wir viele Probleme. Das hat auch mit der wirtschaftlichen Lage der Journalisten zu tun. Viele Journalisten arbeiten freiberuflich unter prekären Bedingungen. Wenn du keine starke Zeitung im Rücken hast, wird es kompliziert und gefährlicher. Die meisten jungen Kollegen, jungen Journalisten haben keine Zeitung oder einen Fernsehsender hinter sich. Der Prozess verläuft etwa seit 10 Jahren, seit Berlusconi an die Macht kam. Die Presse wurde zu einer Bande von Lügnern erklärt. Und dieser Prozess hörte nicht auf, als Berlusconi an der Spitze der Regierung verschwand. Die Presse leidet noch heute darunter. Journalisten seien Agenten der Desinformation und von der Politik gesteuert. Aber das ist nicht wahr.
Agents of disinformation and controlled by politics. But it's not true.
Würden Sie sagen, dass es so etwas wie einen Berlusconi-Stil im Umgang mit Medien und Politik gibt?
Berlusconi ist zwar nicht mehr der Regierungschef, aber er ist immer noch in der Politik. Vielleicht wird er der Chef der rechten Koalition nach den kommenden Wahlen sein. Und er ist der Chef einer wirklich großen Mediengruppe. Es hat sich tatsächlich nicht viel verändert.
Und die Leute interessieren sich nicht für das. Die Leser, die Zuschauer, sie interessieren sich nicht dafür.
The people in Italy are not so conscious about the real.
Die Menschen in Italien sind sich über die wahre Bedeutung der Medien nicht so bewusst. Viele Leute denken, dass man im Web alles finden kann, was man braucht. Aber es gibt viele Fake News, die viele auch mangels einer schlechten Schulbildung nicht herausfiltern können. Es ist wirklich keine tolle Situation in der Informationsbranche, auch weil jede Mediengruppe in der Krise ist. Sie kürzen und kürzen und kürzen.
So they cut and they cut and they cut.
Anyway, you're doing your job, even though there is.
Jedenfalls machen sie ihren Job trotz der Bedrohung durch die Mafia, trotz der ökonomisch schlechten Mediensituation. Warum machen sie das und werden sie es für immer tun? Oder denken sie über eine Exit-Strategie nach?
Let's say an exit strategy for you.
No, I think that this is my job. I love my job, and I decide to do it in Italy.
Nein, ich denke, das ist mein Job. Ich liebe meinen Job und ich will ihn in Italien. Ich war etwa 10 Jahre in Lateinamerika und dem Nahen Osten. Und ich hatte nun beschlossen, ihn im Süden Italiens zu machen, denn hier wird er gebraucht. Und er ist nicht nur für den Süden oder für Italien wichtig, sondern für Europa. Hier ist eine der bedeutendsten Wirtschaftsmächte Europas unsichtbar. Und wir müssen darüber berichten, darüber reden. Wir müssen versuchen zu erklären, warum Menschen in Schweden oder Frankreich wissen müssen, dass ihre Wirtschaft, ihre Politik von einer Mafia-Familie beeinflusst wird, die hier in einer kleinen Stadt im Süden von Italien lebt.
Is affected by a family that is living here in a little town in the south of Italy.
And we are. So we go shopping in Berlin.
Also wenn wir in Berlin einkaufen, dann unterstützen wir das Mafia-Geschäft.
Das ist mehr die Oberfläche. Ich denke, es ist möglich, mehr zu tun, mehr zu erklären, den Menschen auf eine einfachere Art und Weise zu erklären, warum die Mafia auch in Berlin wirklich nahe ist.
Why Mafia is really near, also in Berlin.
Is there any wish you have?
Gibt es irgendeinen Wunsch, den Sie haben in Richtung Unterstützung?
If people don't know what's the problem, can support you.
Wenn die Leute nicht wissen, wo das Problem liegt, können sie dich nicht unterstützen. Aber vielleicht ist es auch unser Fehler. Wir dringen nicht zu diesen Leuten durch. Hier in Italien ist die Situation anders, weil die Mafia kein Mysterium ist. Jeder Mensch weiß hier, wie groß das Problem ist. Ja, es gibt Unterstützung. Es gibt viele Leute, die hinter dir stehen und dich unterstützen. Aber wenn du schreibst, bist du allein.
But when you write, are on your own.
What is the source?
Woher beziehen Sie Ihre Energie?
Maybe curiosity, maybe.
Vielleicht klingt es kurios, möglicherweise aus der Wut. Ich bin aus dem Süden. Ich bin hier aufgewachsen, wo die Mafia wirklich stark ist. Ich kenne die Mafia nicht nur aus Büchern. Sie ist unter uns wie Nachbarn. Aber ich will es nicht. Sie zerstörten dieses Land, sie zerstörten das Meer, sie zerstörten alles. Ich konnte zuvor, als ich noch nicht Journalistin war, nicht dagegen ankämpfen.
Mafia-Berichterstatterin Alessia Candito sieht also einerseits die Mafia als Problem für die Pressefreiheit und den Berlusconi-Effekt. Und Berlusconi tritt bei den anstehenden Wahlen im Herbst nochmal an und wäre gerne wieder Teil der Regierung.
In questo edificio al centro di Bruxelles c'è la sede della rappresentanza permanente italiana presso l'Unione Europea. È un ufficio strategico.
Ma chi è Pasqualino Rossi? Buonasera, bentrovati. Stagione storica questa, Report compie 20 anni.
Das war ein typischer Anfang der Sendung Report von Rai 3 mit Milena Gabanelli. Sie präsentiert diese Sendung und wir durften sie in Rom besuchen und sie schüttelte erstmal mit dem Kopf, als wir ihr sagten, dass Italien 25 Plätze nach vorn gesprungen sei auf dem Freiheitsranking von Reporter ohne Grenzen. Und Wir haben natürlich dann nachgebohrt, weil sie erstmal logischerweise sagte, also hier ist alles in Ordnung, aber dann werden wir im Laufe des Interviews hören, dass es dann doch nicht so ist.
Non credo. Io non sono d'accordo.
Das glaube ich nicht. Damit bin ich nicht einverstanden, dass die italienischen Medien derart schlecht angesehen werden. Ich glaube nicht, dass die Pressefreiheit hier schlechter sein soll, verglichen mit Ländern des Ostens oder auch verglichen mit Frankreich oder Deutschland. Und schon gar nicht mit Guinea-Bissau oder Burkina Faso.
Rispetto a paesi dell'est, ma anche rispetto alla Francia o alla Germania o alla Polonia, all'Ungheria, ma ancor di più alla Guinea-Bissau, al Burkina Faso. Non credo però. L'Italia è un paese democratico.
Italien ist ein demokratisches Land und Journalisten haben die Freiheit zu sagen, was sie möchten. Und sie sind auch frei in der Entscheidung, etwas zu riskieren oder nicht. Denn Freiheit impliziert immer auch, dass ich etwas riskiere, auch in demokratischen Staaten. Also ich glaube, es ist absolut falsch zu sagen, dass es in Italien keine Pressefreiheit gebe.
Dire che l'Italia è un paese dove non c'è libertà di stampa.
Gibt es nicht vielleicht doch Probleme, die mit der Pressefreiheit zu tun haben? Wie schwierig ist es zum Beispiel, investigativ im Bereich der Politik zu arbeiten?
Il problema più grosso non è tanto con la politica, perché
das größere Problem ist nicht das mit der Politik. Wenn du einen Politiker angreifst, dann steht da immer die Gegenpartei, die dich unterstützt. Das wirkliche Problem ist es, Investoren anzugreifen, eine große Firma, die Werbung macht.
Una compagnia che fa pubblicità. Questo è il grosso problema. Quindi se io devo dire sulla mia esperienza.
Nach all meiner Erfahrung haben wir auch schon Probleme mit der Politik gehabt. Aber nein, das Hauptproblem sind die juristischen Auseinandersetzungen. Jeder Unternehmer, jede Firma, jede Bank kann dich ohne spezifischen Grund vors Gericht zerren, allein um dich einzuschüchtern. Man droht mit Riesensummen Schadensersatz, wohlwissend, dass es gar nicht sanktioniert wird. Man weiß genau, dass am Ende nichts dabei herauskommt. Aber die Gerichte sind so langsam. Prozesse in Italien dauern 7 bis 10 Jahre und darin liegt die Einschüchterung. Nicht jeder kann dem standhalten, vor allem kein kleiner Publizist. Und so braucht man gar keine Zensur. Und diese Methode machen sich viele zunutze. Mir hat man bis zu 300 Millionen Euro angedroht. Es waren um die 100 Verfahren. Hätte ich nicht einen so starken Arbeitgeber hinter mir, könnte ich nichts dagegen tun.
Per 300 Millionen Euro, le abbiamo tutte vinte, ma centinaia le cause. Quindi se non avessi avuto alle spalle un editore forte, non avrei potuto fare nulla. Tirati in tribunale, cioè quindi citati per danni.
Wir sind vor Gericht gezerrt worden, auf Schadensersatz verklagt worden. Es ging um Millionen Euro, in vielen Fällen unter irgendwelchen Vorwänden, ohne jeglichen Grund. Wir haben immer gewonnen und die Kläger mussten die Kosten tragen. Aber immer erst nach so und so vielen Jahren, bis du dich nicht mehr richtig um die Sache kümmerst. Das italienische Zivilrecht sieht schon Strafen für denjenigen vor, der dich für gar nichts vor Gericht bringt, für eine mutwillige Prozessführung. Aber die Richter wenden das Gesetz fast nie an. Und wenn, dann setzen sie maximal 1000 Euro wegen Belästigung des Gerichts fest. Das ist doch nichts für einen Bankier, der dich auf 10 Millionen verklagt hat.
Al massimo 1000 euro per aver disturbato il giudice, ma è niente per un banchiere che ti chiede 10 milioni di euro.
Let's talk about Berlusconi.
Lassen Sie uns über Berlusconi reden. Welchen Einfluss hatte er zu der Zeit, als er Regierungschef war? Wie hatte er Ihre Arbeit bei der RAI beeinflusst?
To your program maybe when Berlusconi was head of the government.
Allora, sono molte domande insieme. Partiamo dall'ultima. Allora, quando Berlusconi era al governo.
Als Berlusconi Regierungschef war, also während der langen 10 Jahre, hat sein Anwalt schon versucht, die Ausstrahlung des einen oder anderen Beitrags zu stoppen. Aber er hatte nie Erfolg. Er hat niemals auf unsere Fragen geantwortet, unsere Arbeit stets verunglimpft, behauptet, wir seien nicht objektiv, weil wir Kommunisten wären.
Ha sempre denigrato il nostro lavoro, dicendo che noi non eravamo oggettivi, perché comunisti.
Wir hatten auch zivile und strafrechtliche Verfahren von Seiten seiner Minister und zweimal hat uns die Kommunikationsbehörde angeklagt. Es ist zwar alles gut gegangen, aber so wurde ständig Druck ausgeübt.
E per due volte siamo stati processati dall'autorità per le comunicazioni.
Die Fernsehjournalistin Milena Gabanelli, die auch für die Huffington Post Italiens arbeitet.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner
und Daniel Buß.
Weil wir machen die letzte Station EU-Pressefreiheitscheck zusammen ja mit dem ZAP Medienmagazin. Und der Kollege Buß hat jeden Mittwoch unter abenteuerlichen Bedingungen sein Video hochgeladen. Das kann man nachsehen auf ndr.de/ZAP. /ZAP und der Italien-Teil kommt immer ein bisschen später als die Radiosendung, also in dem Fall der Italien-Teil, sonst immer die anderen Teile, weil das war jetzt so gewollt, weil Mittwoch ist ja immer normalerweise die ZAP-Sendung, aber wegen der Sommerpause.
Die Sommerpause geht, genau, anders als dieses Magazin und Fernsehen muss ja noch produziert werden und wir haben ja gemerkt, wie aufwendig das tatsächlich ist.
Darüber können wir am Ende des ganzen Italien-Teils noch kurz sprechen. Wir hören jetzt gleich die Innenansicht eines Journalisten vom ARD-Hörfunkstudio in Rom. Spätestens in Rom habe ich verflucht, dass wir nicht Fallschirmjournalisten sind, die uns irgendwie immer vor dem Ort aus dem Flugzeug abwerfen. Und aber ich will hier nicht klagen, wenn man in Rom ohne Dellen durchkommt, dann ist man beim RBB geadelt, glaube ich, dass man das Auto einigermaßen sauber und ordentlich zurückbringt, was nicht ganz stimmte, weil die Schlaglöcher auf dem Balkan doch so einige Blessuren hinterlassen haben. Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht so groß szenieren, Daniel. Wir waren dann schließlich mit einigen Schwierigkeiten durch den römischen Autoverkehr durchgekommen. In Sichtweite zum Vatikan, zum Petersdom, ist ja das ARD-Studio in Rom untergebracht, in so einem Mietshaus auf mehreren Etagen verteilt, Hörfunk und Fernsehen zusammengelegt. Und dort hast du dir zielgerichtet jemanden ausgeguckt. Warum?
Naja, weil das unsere Kollegen sind, wie Jan-Christoph Kitzler, den Hörfunk-Korrespondenten, die Kollegen, die die Medienlandschaft quasi aus der Vogelperspektive betrachten, weil sie nicht Teil des eigentlichen italienischen Medienbusiness sind. Wir haben uns letztlich von ihm erhofft eine Einschätzung, ob er sich denn erklären kann, wie und warum Reporter ohne Grenzen Italien so stark aufgewertet hat, 25 Plätze nach vorne gezogen, immer noch ein Kellerkind, aber Platz 52 jetzt.
Also diese Verbesserung, die kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Das ist auch so, wenn man mit Kollegen spricht, italienischen Kollegen, Freunden, die in Medien hier arbeiten, dann wissen die auch nicht so richtig, woher das kommt. Eine Erklärung ist ja, dass viele Prozesse oder einige Prozesse, sagen wir mal, gegen Journalisten, die hier geführt werden, auch um sie ganz bewusst lahmzulegen, beendet wurden. Einer der Prozesse ist zum Beispiel der Wattileaks-Prozess gewesen im letzten Jahr. Da ging es um Geheimdokumente, die zwei Journalisten, zwei Kollegen veröffentlicht haben. Der ist beendet worden, die Kollegen wurden freigesprochen. Das kann mit zu diesem Rankings Fortschritt beigetragen haben. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass sich die Lage verbessert hat. Vielleicht eher im Gegenteil, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel die Fünf-Sterne-Bewegung gegen etablierte Medien hetzt, was da für eine Schmutzkampagne zum Teil betrieben wird, zum Beispiel von Beppe Grillo, dem Parteichef, dann ist das schon eigentlich eine negative Entwicklung.
Was wäre denn für dich eines der wichtigsten Probleme hier in Italien, das sofort geändert werden müsste, auch im Sinne der Verbesserung der Arbeitsbedingungen?
Also ich glaube, das zentrale Problem, wenn wir über Pressefreiheit reden, das ist jetzt nicht Italien-spezifisch, aber das ist hier in Italien auch besonders krass geworden in den letzten Jahren, sind die prekären Arbeitsbedingungen von Journalistinnen und Journalisten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und da hat sich wirklich viel zum Negativen verändert. Die Medienkonzerne haben wirtschaftliche Probleme und das wirkt sich dann eben aus in sehr schlecht bezahlten, sehr kurzfristigen Verträgen. Das sorgt dafür, dass die Kollegen, die da recherchieren, keine Sicherheit haben und viel auf eigene Faust, auf eigene Rechnung machen müssen. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass der Mut in der Berichterstattung zum Teil abnimmt. Das kann man schon so sehen, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall etwas, was die Freiheit der Presse sehr, sehr stark beeinflusst. Und das hat sich in Italien in den letzten Jahren sehr, sehr verstärkt. Nicht nur, weil die Wirtschaftskrise da ist, sondern weil es ja auch die mediale Krise gibt hier in Italien, der klassischen Medien. Also das beides ist hier massiv zusammengekommen und hat die Bedingungen für Journalisten zu arbeiten doch sehr verschlechtert.
Jetzt hat ja hier eine große Rolle über Jahre gespielt Silvio Berlusconi, der nicht nur Mediaset aufgebaut hat mit Fernsehsendern, Zeitungen und Buchverlagen, sondern der eben ja auch lange Jahre Ministerpräsident war
und einen sehr besonderen populistischen Umgang mit Medien gepflegt hat. Er ist jetzt nicht mehr an der Spitze der Regierung, aber als Medienmäzen möchte man fast sagen, immer noch hier präsent. Gibt es so eine Art Nachwirkung noch? Gibt es so einen Berlusconi-Effekt?
Also Berlusconi ist ja der ewige Untote sozusagen der italienischen Politik. Man muss sagen, dass er immer noch natürlich seine mediale Macht hat. Also die Medienunternehmen, die Zeitungen, Verlage, Fernsehsender, die gibt es alle noch. Die sind immer auch noch als Kampagnenmaschine aktiv, die er jederzeit einsetzen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass er bestimmte Trends auch verschlafen hat. Berlusconi selbst ist zum Beispiel kein Freund der sozialen Medien. Da ist er kaum aktiv. Das hat er wirklich lange ignoriert und das hat auch seine Position ein bisschen geschwächt. Was man natürlich sagen muss, ist, dass Berlusconis mediale Politik, das Bashing, was er betrieben hat, wie er seine Maschine eingesetzt hat, dass das natürlich die Medien in Italien auf lange Sicht bei ganz vielen Zuschauern, Lesern, Hörern delegitimiert hat. Das ist schon ein Langzeiteffekt, dass die Glaubwürdigkeit italienischer Medien durch diese Kampagnen, die von Berlusconi seit den 90er Jahren betrieben wurden, massiv gelitten hat. Und das führt auch dazu, dass das Vertrauen eben vieler Menschen in die italienischen Medien wirklich sehr gering ist.
Also hat Trump von Berlusconi am Ende gelernt? War Berlusconi zuerst?
Berlusconi war zuerst, natürlich. Berlusconi hatte eine andere Maschine als Trump auf jeden Fall. Aber es ist schon ein anderes System. Donald Trump hat es eher dann auf den sozialen Kanälen, würde ich mal sagen, in den sozialen Netzwerken zu großem Erfolg gebracht. Das ist ein Weg, den Berlusconi nicht beschritten hat, den er wahrscheinlich mit seinen 81 Jahren auch gar nicht mehr versteht.
Dann kann man ja fast sagen, ähnlich wie in den USA, wo Journalisten durch eine starke Präsidentenpersönlichkeit ja in Schach gehalten werden, dass man hier in Italien auch als Auslandskorrespondent die zweite Nummer ist nach den nationalen Journalisten?
Das ist auf jeden Fall so, ja, dass Auslandskorrespondenten, zumindest wenn es um die Politik geht, oft die zweite Geige spielen. Jetzt hat sich das zurzeit ein bisschen verändert. Italien hat ja gerade die G7-Präsidentschaft inne. Das heißt, es gab hier sehr viele internationale Gipfel, wo viele Kollegen aus vielen Ländern gekommen sind. Da hat man sich schon sehr bemüht um die internationale Presse auch. Aber ansonsten spielt das hier in diesem alltäglichen Wahlkampf, der ja eigentlich dauerhaft herrscht, spielen die internationalen Journalisten eine relativ geringe Rolle. Man muss zum Beispiel auch nicht nur das Berlusconi vorhalten, sondern auch Matteo Renzi, der bis Ende letzten Jahres hier Ministerpräsident war. Der war zum Beispiel einmal in seiner ganzen Amtszeit im Club der Auslandspresse, hat sich dort unseren Fragen gestellt. Der hat ganz wenige Interviews gegeben in internationalen Medien und das war sicherlich auch ein Fehler. Aber natürlich ist der Fokus hier eben auf dem ständigen Wahlkampf, auf dem ständigen Kampf um Stimmen in Italien. Das ist eine dauerhafte, kontinuierliche Mehrheitsbeschaffung, die dann eben auch ganz stark medial gespielt wird.
Heißt das, dass du auch schlechter an Informationen rankommst?
Ja, also das ist eine Folge davon auf jeden Fall, aber zum Teil haben die Probleme nicht nur wir ausländischen Journalisten, sondern auch die inländischen Journalisten, das muss man schon so sagen. Ich mache mal ein Beispiel, in der Flüchtlingskrise, da haben sozusagen hat die italienische Regierung behauptet, es werden jetzt alle Flüchtlinge, alle Migranten, die ankommen, erfasst in diesen sogenannten Hotspots, die ja nach und nach in den letzten Jahren aufgebaut wurden. Das ist eine Aussage, die wir versucht haben, ganz praktisch zu überprüfen. Wie funktionieren die Prozeduren, wie läuft das ab, wie sieht so ein Hotspot aus? Wir wollten da rein, auch viele ausländische Kollegen wollten das und sind bei der Regierung da auf taube Ohren gestoßen. Das muss man schon sagen. Es war sehr schwer, das zu überprüfen. Und wenn wir es dann geschafft haben, wenn einzelne Kollegen das geschafft haben, dann nicht eben auf Initiative der Regierung oder weil die Anfragen dort Erfolg gehabt hätten, sondern weil es immer ging mit ausländischen Delegationen, Ministerinnen, Ministern zum Beispiel aus Deutschland, die dann darauf gedrungen haben, Journalisten mitzunehmen. Dann sind wir reingekommen. Bei der italienischen Regierung haben wir in der Frage oft auf Granit gebissen.
Wenn ich das richtig interpretiere, die Politik entscheidet sehr genau, mit wem sie überhaupt zu welchem Thema spricht und bedient nicht, anders als in Deutschland üblich, alle Medien irgendwie dann doch. Merkt man das auch den Medien denn hier an, also den inländischen Medien? Gibt es sowas wie große Lücken letztlich an der Präsenz der Politiker in den Medien?
Also man merkt auch den Medien an, wenn man sie genau anschaut, dass es hier viel gibt, was über persönliche Beziehungen funktioniert. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass man einer Behörde eine Anfrage stellt und man bekommt dann irgendeine Antwort, sei sie nun befriedigend oder nicht, sondern hier ist es oft so, dass man keine Antwort bekommt. Es gibt nicht professionelle Pressestellen flächendeckend. Manche gibt es, das muss man sagen, die funktionieren sehr gut, aber auch in vielen Ministerien ist es dann nicht unbedingt so, dass man eine Antwort bekommt, zum Beispiel beim Innenministerium, wenn es um die Flüchtlingskrise geht. Das ist schwierig, das heißt, heißt, auch italienische Kollegen sind dann abhängig davon, Leute zu kennen. Und das ist natürlich ein Filter der Informationen, der nicht nach objektiven Kriterien verläuft, sondern eben nach persönlichen Bekanntschaften. Und das äußert sich dann natürlich auch in den Medien. Das bestimmt auch, welche Medien was veröffentlichen.
Das ist sozusagen die subtile Seite. Aber gibt es auch so eine offizielle Präsenz der Politik, die sagt, wir bestimmen jetzt, wo es lang geht? Also zum Beispiel wie in Polen, Platz 54, nur knapp dahinter. Das war ja mal mit Berlusconi verbunden, dass er also auch die Reihe auf Linie brachte.
Also dieses Phänomen, das darf man nicht nur Berlusconi ankreiden. Es war eigentlich schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten so, auch nach dem Krieg, dass die verschiedenen Programme der Reihe parteipolitisch aufgeteilt wurden.
Ja, aber es gab mal einen sehr prominenten Protest einer Direktorin 2004, die sagte, sie macht das nicht mehr mit.
Ja, na klar, es gab immer wieder Widerstand dagegen, auch in der Reihe, aber bis heute ist es eigentlich so, dass das erste Programm der Reihe der Regierungspartei, der Hauptregierungspartei vorbehalten ist und das dritte Programm eben zum Beispiel der Opposition. Das ist bis heute immer noch in der Reihe der Kurs. Auch Renzi hat das versucht, ein bisschen aufzuweichen. Es gab Widerstand von Kollegen, aber letztendlich ist der Ehrgeiz der Politik, daran etwas zu ändern, dann auch nicht so besonders groß. Also da wird durchregiert und das sieht man natürlich dann auch den Programmstrukturen an. Ich bin eher ein bisschen erstaunt manchmal, was für kritische Programme es denn trotz dieser Regelung denn doch zum Teil noch gibt. Denn die gibt es durchaus im italienischen Fernsehen auch und auch im italienischen Radio, obwohl die Programme parteipolitisch ziemlich durchsetzt sind, zumindest in den Führungspositionen.
Jetzt ist ja das Symbol letztlich, wenn man über Rom berichtet, auch bei euch in den Schaltgesprächen auf dem Hintergrund der Petersdom. Das ist ja nun der Vatikan, der ja auch gar nicht gelistet wird im Ranking der Pressefreiheit. Aber ihr berichtet ja letztlich auch über den Vatikan. Wie verhält sich da denn das Stichwort Pressefreiheit, verglichen auch zu den italienischen Verhältnissen?
Also der Vatikan ist eine ganz eigene Welt. Das hat nichts mit normaler Pressearbeit zu tun, was da passiert. Also man muss sagen, da hat sich auch etwas verändert. Es gibt jetzt inzwischen auch ein Bewusstsein dafür, dass man auf Journalisten zugehen muss, dass es durchaus sinnvoll ist, dass man sozusagen dem Bedarf, den Fernsehen hat oder dem Bedarf, dem Radio hat, gerecht wird, indem man zum Beispiel Töne und Bilder liefert. Also das hat man inzwischen erkannt. Aber lange Jahre war es so, wenn der Papst zum Beispiel eine Enzyklika, ein wichtiges Lehrdokument veröffentlicht, dann kriegt man einen Text, der hat vielleicht so 50 Seiten und den Journalisten wird es vorgeworfen, frisst oder stirbt und macht was draus. Und wenn es dann darum ging, Fragen zu stellen, was ist denn damit gemeint, dann hat der Pressesprecher des Vatikans gesagt, ich habe dem nichts hinzuzufügen, steht doch alles drin. Damit kann man natürlich nicht arbeiten. Das hat sich geändert und inzwischen ist es so, dass die Pressesprecher des Vatikans professionelle Journalisten sind, die ganz genau wissen, wie Medien ticken. Man stellt sich da auch neu auf, auch indem man halt sozusagen die Kanäle miteinander verflechtet und da noch mehr Schlagkraft entwickeln will. Und man bekommt inzwischen auch Antworten auf Fragen, die sonst nie beantwortet worden wären. Also ich mache mal ein Beispiel. Es gab hier mal den kleinen Skandal, dass eine große McDonald's-Filiale in unmittelbarer Nähe des Petersplatzes in einer Vatikanimmobilie eingezogen ist. Und da haben sich viele aufgeregt, da haben Kardinäle drüber gewohnt, die jetzt über die Geruchsbelästigung sich empört haben. Aber es gab auch Leute, die sagen, wie passt das zusammen mit diesem Papst, der Armut predigt, so einen Weltkonzern da reinzusetzen und der jetzt nicht gerade für die reine Lehre der Barmherzigkeit steht, will ich mal sagen. Da habe ich eine Anfrage gestellt an den Pressesprecher des Papstes, habe gesagt, wie sieht's aus, sagt ihr was dazu? Und ich war ganz sicher, er sagt nichts dazu. Er schrieb mir zurück eine Nachricht, ja, komm in 10 Minuten vorbei. Und dann sagte er, sehr smart, ich bin Amerikaner, ich wundere mich, dass sie nicht schon längst hier sind, ehrlich gesagt, und ich habe kein Problem damit, hier Burger zu essen. Also er ist sehr smart damit umgegangen und da hat man im Vatikan verstanden, dass Mauern eigentlich nicht viel bringt. Man versucht sich jetzt auch auf bestimmte Medien einzulassen, aber das Misstrauen ist nach wie vor im Vatikan sehr, sehr groß.
Also wäre der Vatikan gelistet bei Reporter ohne Grenzen, wäre offensichtlich aufgestiegen in den vergangenen Jahren. Was sagt denn das Bauchgefühl? Wo müsste denn der Vatikan inzwischen eingeordnet werden? Eher so auf Höhe Italien oder geht es dann doch in den dreistelligen Bereich?
Also der Vatikan wäre auf jeden Fall aufgestiegen in den letzten Jahren durch die neuen Pressesprecher, die mehr Offenheit an den Tag legen. Aber auf jeden Fall wäre der Vatikan noch weit hinter Italien. Denn es ist noch viel schwieriger, dort an Informationen zu bekommen. Man ist als Journalist im Vatikan noch mehr embedded. Das heißt, wenn wir den Papst begleiten auf Reisen, dann muss man sich gewissen Strukturen unterwerfen. Das muss man wissen. Es gibt auch gewisse Abstrafungsaktionen, sage ich mal, gegenüber kritischen Journalisten. Natürlich werden die noch offiziell zugelassen, aber die kommen dann schon auch weniger an Informationen. Es gibt auch Exklusivität, die nur bestimmten Kollegen gewährt wird. Also da ist der Vatikan noch ziemlich weit hinten im Ranking.
Ganz kurzer Blick noch in deine persönliche Arbeit. Wo wirst du jetzt als nächstes aufschlagen in Italien?
Ich bin jetzt sozusagen auf dem Absprung. Ich warte darauf, aufzubrechen, mich einzuschiffen auf dem Mittelmeer. Ich werde sozusagen auch embedded bei einer Organisation, die sich der Rettung von Migranten vor der libyschen Küste verschwiegen hat, dabei zu sein, weil ich es wichtig finde, zu schauen, wie läuft das ab? Was ist der Alltag auf dem Mittelmeer? Bei einem Thema, was bei uns manchmal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, jetzt wo die Balkanroute geschlossen ist, wo die Flüchtlinge nicht mehr in Massen ankommen. Auf dem Mittelmeer geht das Sterben weiter. Da ist immer noch ein großer Ansturm. Und gleichzeitig werden die Organisationen, die dort Menschen retten, delegitimiert und kriminalisiert. Und ich möchte wirklich sehen, was dahinter steckt und was da dran ist. Und deswegen werde ich mich jetzt da einschiffen, ein paar Tage an Bord verbringen und versuchen, möglichst gut herauszufinden, was diese Leute antreibt, wie die Krise wirklich ist, was überhaupt an Lösungen möglich ist und was die Situation auf dem Mittelmeer ist.
Ja, Christoph Kitzler, vielen Dank für das Interview und toi 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 für die Schifffahrt und für die Berichterstattung in der ARD. Dankeschön.
Danke euch.
Das ist Radio 1 Medienmagazin mit dem EU-Pressefreiheitscheck Teil 5, Italien. Wir sind im Prinzip durch. Wir müssen sagen, wir haben eine Station in Mailand leider nicht wahrnehmen können. Absagen gehören einfach auch dann auf so einer langen Reise dazu. Wir haben rund 20 Interviewpartner gehabt.
Ja, würde ich schon sagen.
Und damit eine, glaube ich, dann doch interessante Stichprobe hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer ziehen können über Länder, die im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen ziemlich weit hinten gelistet sind, um nicht zu sagen, die Kellerkinder sind der Pressefreiheit. Aber jetzt
kommt's. Zumindest in Europa.
Jetzt kommt's natürlich. Wir haben, der eine oder andere wird das festgestellt haben, bei Polen zum Beispiel, aber auch bei Bulgarien. Man hätte also aus unserer eigenen subjektiven Sicht eine andere Platzierung vornehmen können und vielleicht sogar müssen. Ungarn, sind wir uns einig, müsste eigentlich tatsächlich von allen EU-Ländern am Schluss sein.
Ja.
Warum?
Naja, also da wird schon sehr massiv auch von Seiten des Staates versucht, die Presse einzuschränken. Selbst wenn das der Regierungssprecher ja letztlich bestritten hat im Interview mit uns, das er uns ja überraschenderweise gegeben hat. Sehr selbstbewusst sagt er, schauen Sie sich um, hier ist alles in Ordnung, Sie werden keine großen Probleme feststellen. Kaum guckt man sich um, stößt man auf viele große Probleme. Unter anderem, dass versucht wird, Werbung letztlich gezielt auch von Medien, die unbequem sind, fernzuhalten. Werbemittel, der Staat ist der größte Werbekunde letztlich, also Radiosender und Zeitungen, die oppositionell letztlich sind, werden nicht bedient. Und das entzieht natürlich letztlich die Möglichkeiten für Journalismus, wenn dafür gar kein Geld da ist.
Und dann natürlich die totale Kontrolle des öffentlichen Fernsehens und Radios. Man traut sich gar nicht zu sagen öffentlich, weil es eigentlich ein Propagandasender inzwischen ist. Dann an Ungarn ja noch problematisch, also dieser Fall, den wir ja auch untersucht haben, Clubradio, der Frequenzendeal, also dem Radio total alle Frequenzen bis auf Budapest zu entziehen. Dann die Einstellung der Zeitung Népszabadság. Letzten Endes weiß man nicht, warum die auflagenstärkste Zeitung Ungarns plötzlich so defizitär gewesen sein soll. Also das ist, wir sind uns einig, Ungarn also auf den letzten Platz, wer ist
von... In Polen verschlechtert sich die Lage auch, also jetzt nicht nur im Justizsystem, da gehen die Menschen ja auf die Straße oder sind in den vergangenen Tagen auf die Straße gegangen, kurz nachdem wir zu Besuch waren. Auch dort gibt es das Problem mit der Werbung, dass zum Beispiel die staatliche Tankstellenkette einzelne Zeitungen nicht mehr mit Werbung bedient und damit ganzseitige Anzeigen ihnen erspart, kann man fast sagen, aus Regierungssicht. Und interessant fand ich, also das habe ich so nicht erwartet. Ich war da aber auch unbefangen, weil ich mich mit Bulgarien bislang überhaupt nicht beschäftigt habe. Bulgarien ist ja das Schlusslicht in den EU-Staaten im Ranking von Reporter ohne Grenzen schon seit Jahren. Und zumindest die Gesprächspartner, die wir hatten, und wir hatten ja eine ziemliche Bandbreite, geben das nicht her. Also sind da überrascht und ich war es auch. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also wo würdest du Bulgarien einordnen?
Ich würde das vielleicht im Umfeld von Polen eher sehen, also dann doch so im 50er-Bereich. Auch Griechenland würde ich höher ranken als 88, weil da hat ja die Demokratie insofern funktioniert, als dass der Frequenzdeal, den die Regierung vorhatte, nämlich zu sagen, wir haben hier Frequenzen, wer das meiste Geld bietet, der bekommt die auch, und wir sagen jetzt nicht 7, nicht 8, nicht 10 Fernsehsender, sondern wir sagen nur 4 Sender, und da ist ja Missbrauch, man weiß ja nicht, wie wird das tatsächlich ausgewählt, ist die Geldsumme dann letzten Endes das entscheidende Kriterium. Da hat das oberste Gericht gesagt, nein, so geht das nicht. Da muss eine regierungsferne Kommission das entscheiden. Das ist jetzt gerade angelaufen. Und insofern hat das funktioniert. Aber auch, was ich interessant fand, ist das, was uns Tassos Teloglu erzählt hat, ein Investigativjournalist, dass der Einfluss der Oligarchen gar nicht so negativ ist wie in Bulgarien, sondern dass die eher, wenn man das mal jetzt so gewichtet, dafür sorgen, dass Pressevielfalt
Medien möglich machen.
Genau. Irgendwo muss man das Geld herkriegen in Griechenland in der Wirtschaftskrise. Und da sollte man doch dann bei Bauunternehmen, bei Chemieunternehmen, bei Rädern, die die Kohle haben, ein bisschen großzügiger sein. Und wenn die tatsächlich dann auch teilweise im Programm pluralistischer sind als das Staatsfernsehen ERT, dann muss man da also auch, glaube ich, bei Reporter und Grenzen mal noch mal genauer hinschauen.
Ja, zumal jetzt auch in Italien zum Beispiel der Sprung 25 Plätze nach vorne, können wir uns nicht erklären, können sich die Gesprächspartner auch nicht erklären. Da hat uns ja ganz zu Beginn, also bevor wir aufgebrochen sind, Christian Mier von Reporter ohne Grenzen auch schon gesagt, sie finden das alles sehr subjektiv, was da, oder das sei ein subjektives Ranking, man wolle die Diskussion. Man kann jetzt vielleicht vorsichtig behaupten, wir haben einen Beitrag zu der Diskussion geleistet. Die Frage ist natürlich, wie sich Reporter ohne Grenzen verhält.
Ja, das werden wir sicherlich, da es gerade Urlaubszeit, nachreichen. Erstmal ein bisschen vielen Dank für die, die uns jetzt 5-mal gefolgt sind durch die Kellerkinder der Pressefreiheit. Und nächste Woche wieder reguläres Magazin, aber dann Zapp nicht vergessen mit der Videoausspielung.
Pressefreiheitscheck für Radio 1 und Zapp. Eine Aktion von RBB und NDR. Schließen Sie nicht die Anzeige.